Stell dir vor, du sitzt im Auto, du fährst ganz entspannt über die Landstraße und plötzlich
geht diese fiese kleine Leuchte an.
Genau. Plötzlich leuchtet auf dem Armaturenbrett diese gelbe Motorkontrollleuchte auf. Und du hast in dem Moment ja absolut keine Ahnung, was genau kaputt ist.
Mhm.
Ist die Ölpumpe defekt? Fehlt einfach nur ein bisschen Öl? Oder, naja, hat sich vielleicht ein Marder an den Kabeln zu schaffen gemacht? Die Leuchte sagt dir eben nicht, was kaputt ist.
Richtig. Sie sagt dir nur, dass etwas im System überhaupt nicht stimmt.
Exakt. Dass da ein Fehlercode vorliegt. Und genau dieses Prinzip, also diese Warnleuchte, die wenden wir in unserer heutigen tiefgehenden Analyse mal auf deinen eigenen Körper an.
Weil dieser Fokus auf das System selbst, das ist eigentlich der absolute Kern der modernen Regulationsmedizin.
Mhm.
Wir suchen da nicht primär nach dem sofortigen strukturellen Schaden, also dem gerissenen Keilriemen in deinem Beispiel, sondern wir beobachten, wie das gesamte Fahrzeugnetzwerk auf einen Fehler reagiert.
Und um das wirklich zu verstehen, haben wir uns heute hochaktuelle Erkenntnisse aus dem Frühjahr 2026 vorgenommen. Darunter sind Texte von Forschern wie Werner Eidam, die im Grunde, ja, man kann sagen, 70 Jahre Forschung zur sogenannten Biothermologie zusammenfassen.
Was man früher übrigens Regulationsthermografie genannt hat.
Genau. Und unsere Mission für dich da draußen heute ist, wir entschlüsseln, wie die Wärmeabstrahlung deiner Haut als genau dieser Fehlercode deines autonomen Nervensystems dient. Und wir schauen uns an, warum es manchmal ein Zeichen von unglaublicher Intelligenz deines Körpers ist, wenn er scheinbar gar nicht mehr reagiert.
Das ist ein extrem spannender Punkt, ja.
Also, lass uns das mal aufdröseln. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, die Hauttemperatur als so einen tiefen medizinischen Indikator zu nutzen? Ich meine, angeblich soll ja schon Hippokrates von diesem Phänomen gewusst haben.
Ja, die Idee an sich ist uralt, aber die physiologische Erklärung dahinter, also das, was wir heute den viszerokutanen Reflex nennen, das ist hochkomplex und wirklich faszinierend.
Viszerokutan, das müssen wir kurz erklären.
Genau, also viszeral steht für die inneren Organe und kutan steht für die Haut.
Okay.
Unser autonomes Nervensystem, also dieser unbewusste Autopilot, der deine Atmung, dein Herzschlag und deine Verdauung regelt, der steuert eben auch die Weite unserer Blutgefäße. Das nennt man Vasomotorik.
Mhm, leuchtet ein.
Und der entscheidende Punkt hierbei ist, etwa 70% der Thermoregulation deiner Haut werden durch lokale Organe und Gewebe bestimmt.
Warte mal, 70%. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier sitze und, sagen wir mal, mein Magen nach einem extrem schweren Essen rebelliert, dann hat dieser Magen eine direkte Standleitung zu einem ganz bestimmten Areal auf meiner Bauchdecke.
Exakt das passiert, ja. Und zwar über das Rückenmark. Innere Organe sind über Nervenbahnen mit ganz bestimmten Hautarealen verschaltet. Man nennt das in der Medizin die Head-Zonen.
Head-Zonen. Okay.
Ein spezifisches Segment des Rückenmarks empfängt permanent Informationen vom jeweiligen Organ. Wenn dein Magen also Stress meldet, läuft dieses Signal ins Rückenmark.
Und da ist dann eine Art Verteiler.
Richtig, ein Verteilerknoten. Der leitet dieses Alarmsignal auch an die Nervenfasern weiter, die für die Durchblutung der Haut in genau diesem Segment zuständig sind. Die Haut wird dort dann durch die veränderte Durchblutung wärmer oder kälter.
Das heißt also, die Biothermologie liest diese Temperaturveränderungen auf der Hautoberfläche ab. Aber um das für den Zuhörer klarzumachen, wenn ich jetzt ein thermisches Muster über meiner Leber habe, heißt das ja nicht automatisch, dass ich eine Leberzirrhose habe, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Struktur und Funktion. Ein Röntgenbild oder ein MRT, das zeigt dir einen strukturellen Schaden.
Ein Knochenbruch oder so.
Genau, oder einen Tumor. Die Biothermologie hingegen misst die Regulationsfähigkeit deines Körpers. Sie zeigt Dysregulationen auf, also Orte, an denen die Kommunikation im Körper gestört ist.
Das heißt, es geht um funktionelle Störungen, bevor da überhaupt ein echter struktureller Schaden entsteht.
Richtig. Wenn die Motorkontrollleuchte angeht, raucht der Motor ja meistens noch nicht.
Das ist ein super Bild. Und das wird ja besonders verrückt, wenn man sich in den Quellen mal die Fernwirkungen ansieht. Da stand, dass ein chronisch entzündeter Zahn ganz oben im Kiefer thermische Muster unten am Knie oder an der Schilddrüse auslösen kann.
Ja, das sind diese berühmten Störfelder, von denen man oft hört.
Genau, Störfelder.
In der modernen Wissenschaft sprechen wir heute eher von neuromodulativen Triggern. Man darf sich diese Trigger nämlich nicht als ein passives Stück totes Gewebe vorstellen.
Sondern?
Eine alte Narbe oder ein wurzeltoter Zahn, das sind extrem aktive Störsender. Die feuern permanent pathologische, also fehlerhafte, elektrische Signale in dein autonomes Nervensystem ab.
Das ist dann wie so ein Radio, das zwischen zwei Sendern feststeckt und permanent rauscht, Marmen. Und die spiegeln sich eben in einer veränderten Durchblutung und Temperatur in den korrespondierenden Hautzonen wieder, selbst wenn diese Zonen am ganz anderen Ende des Körpers liegen.
Okay. Zu wissen, dass die Haut ein solches Display für unser inneres Netzwerk ist, ist ja die eine Sache. Aber im Normalzustand sieht man diese Fehlercodes ja oft gar nicht. Ich meine, wir können uns ja nicht einfach vor eine Infrarotkamera stellen und erwarten, dass der Körper uns direkt seine Schwachstellen präsentiert. Wir müssen ihn irgendwie aus der Reserve locken, oder? Ganz genau, dafür braucht es einen definierten Stresstest. In der Biothermologie ist das ein moderater Kältereiz.
Wie läuft das ab?
Das Verfahren ist komplett standardisiert. Der Patient wird entkleidet und verbringt 10 Minuten in einem Raum mit einer Temperatur von, etwa 20 bis 22 Grad Celsius.
Okay.
Vor diesem Kältereiz wird die Infrarotabstrahlung des Körpers gemessen und danach dann ein zweites Mal.
Und in den Unterlagen sehen wir dann diese Diagramme. Schwarze Linien für die erste Messung und rote Linien für die zweite. Aber 10 Minuten bei 20 Grad, das klingt jetzt nicht nach einer extremen Belastung. Das ist ja kein Eisbad. Warum reicht das schon aus, um das System zu triggern?
Weil es genau die richtige Dosis ist, um die Grundregulation zu testen, ohne das System in absolute Panik zu versetzen.
Ah, verstehe.
Wenn wir dieser leichten Kälte ausgesetzt sind, registrieren die Thermorezeptoren in der Haut den Temperaturabfall. Und dein Körper will seine lebenswichtige innere Kerntemperatur von 37 Grad natürlich unbedingt halten.
Logisch.
Also zieht das sympathische Nervensystem, unser Aktivierungsnerv, die kleinen Blutgefäße in der Haut zusammen. Das Blut wird aus der Peripherie abgezogen und im Körperkern konzentriert.
Um die Organe zu schützen.
Genau. Die Haut kühlt dadurch messbar ab. Nur am Kopf, wo das Gehirn unter allen Umständen maximal durchblutet bleiben muss, da steigt die Temperatur leicht an. Das ist das Bild eines völlig gesunden, normal regulierenden Menschen.
Aber wir suchen ja nach den Momenten, in denen das eben nicht funktioniert. Und da hat Arno Ross, das war ein Pionier auf diesem Gebiet in den 1990er Jahren, dieses Chaos entschlüsselt.
Richtig, er hat drei grundlegende pathologische Fehlercodes definiert.
Lass uns die mal für die Zuhörer durchgehen, damit man versteht, was auf der Haut passieren kann. Fangen wir an mit dem ersten, die Hyperregulation.
Bei der Hyperregulation reagiert das System völlig überzogen. Anstatt die Hautoberfläche nur moderat abkühlen zu lassen, zieht der Körper die Gefäße extrem stark zusammen.
Mhm.
Oder er reagiert völlig chaotisch mit starken Temperaturschwankungen. Das ist ein klassisches Zeichen dafür, dass der Sympathikus, also dein Stressnerv, völlig übersteuert ist.
Der Körper ist dann quasi in so einem permanenten Alarmzustand.
Exakt. Oft ausgelöst durch akuten Stress, starke Ängste oder auch akute Entzündungsprozesse. Es ist, als würde man im Auto im Leerlauf das Gaspedal voll durchdrücken.
Krass. Und dann gibt es ja das genaue Gegenteil, die sogenannte Starre. Da passiert nach diesen 10 Minuten im kühlen Raum einfach gar nichts. Die Temperaturkurve auf dem Monitor bleibt komplett flach.
Ja, das autonome Nervensystem ist an dieser Stelle stumm. Die Gefäße reagieren nicht auf den Kältereiz. Sie ziehen sich einfach nicht zusammen.
Was bedeutet das dann?
Das deutet auf eine tiefe Blockade in der Reizweiterleitung hin. Das Signal aus dem Rückenmark kommt an der Hautoberfläche schlichtweg nicht an oder das Gewebe ist gar nicht mehr in der Lage, darauf zu reagieren.
Und dann ist da noch der dritte Fehlercode, die paradoxe Reaktion. Und hier wird es, finde ich, physikalisch wirklich extrem spannend.
Oh ja?
Wenn du 10 Minuten lang frierst, sollte deine Haut ja kühler werden. Aber bei der paradoxen Reaktion wird ein ganz bestimmter Punkt, sagen wir auf deinem Bauch oder deiner Brust, plötzlich heißer.
Mhm. Das Nervensystem schreit quasi abkühlen, aber dieser eine Fleck ignoriert den Befehl komplett und heizt sich auf. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist einer der wichtigsten Frühwarnindikatoren, die wir in der Medizin haben. Wenn ein Gewebe unter Kältestress wärmer wird, ist das ein starker Hinweis auf eine lokal massiv erhöhte metabolische Aktivität.
Also da arbeitet etwas auf Hochtouren.
Richtig. Wir sehen das häufig bei der sogenannten Angiogenese. Das ist die Neubildung von Blutgefäßen, die oft bei stark wachsenden Geweben oder eben Tumoren auftritt. Das Gewebe pumpt förmlich Blut in diesen Bereich, um den eigenen hohen Stoffwechselbedarf zu decken.
Und es widersetzt sich einfach dem Abkühlungsbefehl des restlichen Körpers. Wahnsinn. Das ist ja besonders bei der Brustgesundheit ein riesiges Thema, oder?
Absolut. Asymmetrische thermische Muster oder eben solche paradoxen Erwärmungen können auf zelluläre Veränderungen hinweisen, noch bevor ein Tumor groß genug ist, um auf einem klassischen Röntgenbild als dichter Knoten aufzutauchen.
Das ist wirklich ein krasses Frühwarnsystem. In den Quellen stand auch, dass Prozesse wie das Tumorlyse-Syndrom hier sichtbar werden. Das musst du kurz erklären. Was genau passiert da in den Zellen?
Wenn Tumorzellen etwa durch eine Therapie oder auch durch starke körpereigene Immunreaktionen in großer Zahl absterben und zerfallen, dann geben sie schlagartig ihren gesamten Zellinhalt in die Blutbahn ab.
Okay.
Das löst eine massive, lokale und systemische Entzündungsreaktion aus. Der Stoffwechsel in diesem Gebiet läuft dann auf Hochtouren, um diesen ganzen zellulären Müll abzutransportieren.
Und diese Arbeit erzeugt dann die Wärme?
Ganz genau. Diese immense biochemische Arbeit erzeugt Wärme, die sich bei diesem Kältestresstest dann als paradox heiße Zone auf der Haut präsentiert.
Okay, wenn der Körper also überreagiert oder paradox reagiert, dann brennt die Warnleuchte lichterloh, das haben wir verstanden. Aber was ist mit der extrem schwachen Reaktion? Wenn wir das Thema von vorhin aufgreifen, die Starre oder die Hyporeaktion, wo das System fast kraftlos antwortet, hier wird es nämlich wirklich interessant.
Ja.
Früher hätte man einfach gesagt, naja, das System ist defekt. Aber die neuen Forschungen, besonders von Werner Eidam, zeigen hier ja einen massiven Paradigmenwechsel, dass diese Nichtreaktion hochintelligent sein kann.
Absolut. Wir sprechen hier von der Vagotonie oder einer Schonsituation. Der Vagusnerv ist ja der Hauptnerv unseres parasympathischen Nervensystems, quasi der Gegenspieler zum Stressnerv.
Der ist ja normalerweise für Ruhe und Erholung da, oder?
Richtig. Ruhe, Erholung und Verdauung. Wenn der Körper aber über lange Zeit chronischem Stress, Toxinen oder stillen Entzündungen ausgesetzt war, dann nutzt er diesen Vagusnerv als eine Art Notbremse. Er erzwingt eine extreme Drosselung des Systems.
Das ist dann wie so ein Notstromaggregat bei einem massiven Stromausfall im Krankenhaus. Es kappt einfach die Stromversorgung für die Fußbodenheizung und die Kaffeemaschine, um genug Energie für die Beatmungsgeräte auf der Intensivstation zu haben.
Das ist ein sehr gutes Bild. Es ist sogar noch aktiver als nur ein reiner Treibstoffmangel. Das System entscheidet ganz bewusst, periphere Funktionen abzuschalten. Der Körper hat erkannt, dass ein totaler Systemabsturz droht, etwa ein Organversagen oder ein schwerer Burnout. Also weigert er sich schlichtweg, Energie für den Luxus der Temperaturanpassung der Haut zu verschwenden.
Das leuchtet absolut ein. Die spärliche Energie, die noch da ist, wird tief im Körperkern für die wichtigsten Überlebensfunktionen zurückgehalten. Um das wirklich zu greifen, müssen wir das mal mit dem Gesamtbild verknüpfen und einen kurzen Ausflug in die 1930er Jahre machen. Das baut ja alles auf dem allgemeinen Anpassungssyndrom von Hans Selye auf.
Ja, Selye ist einer der Väter der modernen Stressforschung. Er hat erkannt, dass unser Körper auf anhaltenden Stress immer in drei Phasen reagiert.
Genau.
Phase 1 ist die Alarmreaktion. Der Körper schüttet Adrenalin und Cortisol aus, mobilisiert alle Reserven für Kampf oder Flucht. In der Biothermologie sehen wir das als Hyperregulation, die Nerven feuern wild.
Das ist die Phase, in der man im Alltag noch funktioniert, aber eigentlich schon völlig auf dem Zahnfleisch geht, oder?
Exakt. Und dann kommt Phase 2, die Widerstandsphase. Der Körper merkt, dass der Stress einfach nicht aufhört. Um nicht auszubrennen, versucht er das Stressniveau zu kompensieren.
Er drosselt also Systeme.
Richtig, er drosselt unwichtige Systeme, um Zeit zu gewinnen. Das ist genau diese Schonsituation, die wir gerade besprochen haben. Die funktionelle Starre. Das Nervensystem deckelt die Reaktion aktiv, um sich zu schützen.
Und Phase 3 ist dann der Moment, wo wirklich gar nichts mehr geht.
Das ist die Erschöpfungsphase. Wenn der Stress weiter anhält, bricht die Anpassungsfähigkeit komplett zusammen. Dann sprechen wir von der pathologischen Starre. Das System antwortet auf den Kältereiz überhaupt nicht mehr, weil es schlichtweg keine Substanz, keine Neurotransmitter und keine Energie mehr hat. Es ist ein echter zellulärer Bankrott.
Und das ist für dich als Zuhörer eine enorm wichtige Erkenntnis. Das heißt nämlich, wenn du völlig ausgebrannt bist, morgens kaum aus dem Bett kommst und dein Nervensystem sich in dieser tiefen Schonsituation befindet, dann darf der Therapeut dich jetzt nicht mit extrem fordernden Therapien quälen.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Wer in dieser Phase brutale Eisbäder macht, extreme Fastenkuren durchzieht oder aggressive Entgiftungen startet, der raubt diesem Notstromaggregat noch den allerletzten Tropfen Diesel.
Das ist der fatale Fehler der Übertherapie. In der Widerstands- oder Erschöpfungsphase darf man dem System nicht noch mehr Energie abverlangen. Der Körper muss erst genährt werden.
Er muss erst wieder aufgebaut werden.
Richtig. Das bedeutet echte Ruhe, das Auffüllen von Aminosäuren und Mikronährstoffen, die Stabilisierung der Nebennieren. Erst wenn das Fundament wieder steht, kann man anfangen, die Regulation wieder sanft anzuregen.
Okay, das ergibt total Sinn. Wir haben jetzt also verstanden, wie wir diese hochkomplexe Landkarte der Haut lesen. Wir sehen die Starre, wir sehen die paradoxen Entzündungen. Wir wissen im Grunde, wo das Problem liegt. Aber eine Diagnose allein heilt ja niemanden.
Nein, tut sie nicht.
Wie reparieren wir den Fehlercode? Wie kriegen wir das Radio dazu, aufhören zu rauschen? Wenn die Biotechnologie der Schaltplan ist, was ist dann der Lötkolben?
Hier kommt die Neurolat-Therapie nach Hunicke und Oetmeyer ins Spiel. Oft in extrem enger Zusammenarbeit mit der biologischen Zahnmedizin.
Ah, okay.
Wenn wir einen neuromodulativen Trigger, also ein Störfeld, identifiziert haben, nutzen wir ein Lokalanästhetikum, meistens Prokain, und injizieren es direkt an dieses Störfeld. Das kann eine alte Blinddarmnarbe sein oder der Zahnarzt spritzt es eben an das entzündete Kieferareal.
Aber warte mal kurz. Ein Lokalanästhetikum, das betäubt doch einfach nur den Schmerz. Wie soll das denn ein chronisches Problem im autonomen Nervensystem heilen?
Das ist der große Irrtum, den viele haben. Prokain ist weit mehr als nur ein Schmerzmittel. Um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was da an der Zellmembran passiert.
Okay.
Jede gesunde Zelle in deinem Körper hat eine elektrische Spannung. Das sogenannte Ruhemembranpotential. Das liegt bei etwa minus 70 Millivolt. Diese Spannung wird durch feine Ionenkanäle, vor allem Natrium und Kalium, aufrechterhalten.
Eine Zelle ist also quasi wie eine winzige geladene Batterie.
Genau. Und in einem Störfeld, das permanent pathologische Signale abfeuert, da ist diese Batterie defekt. Die Zelle wird ständig depolarisiert, sie feuert ununterbrochen und kommt nie zur Ruhe.
Sie ist also in so einem Zustand der chronischen Dauererregung verfangen.
Exakt. Wenn wir nun Prokain an dieses Gewebe bringen, blockiert es kurzzeitig die Natriumkanäle der Zelle. Es stoppt diesen wilden elektrischen Sturm und setzt das Membranpotenzial zwangsweise auf Null zurück.
Es zieht also quasi den Stecker und erzwingt einen kompletten Systemreset der Zelle.
Richtig. Und wenn die Wirkung des Prokains nach etwa 20 Minuten nachlässt, hat die Zelle die Chance, ihr normales elektrisches Potenzial von minus 70 Millivolt wieder ganz sauber aufzubauen. Und wenn genau dieses Störfeld die Ursache für die blockierte Regulation im restlichen Körper war, dann erleben wir das sogenannte Sekundenphänomen.
Beschreib uns das mal. Was genau sieht man dann auf den thermischen Bildern?
Wenn wir unmittelbar nach dieser Injektion den Kältestresstest wiederholen, verändert sich das Bild in Echtzeit. Ein Hautareal am Knie, das vorher völlig starr war und auf keine Temperaturveränderung reagiert hat, fängt plötzlich wieder an zu atmen.
Wahnsinn!
Die Blutgefäße reagieren wieder auf Befehle. Die Temperaturkurven in der Software, die vorher monatelang flach waren, zeigen sofort wieder eine gesunde, dynamische Regulation. Der Fehlercode im Nervensystem ist geknackt. Thermogenese setzt wieder ein.
Das ist wirklich faszinierend, weil man den Beweis sofort auf dem Bildschirm hat. Aber was machen wir, wenn der Patient schon tief in dieser dritten Stressphase von Hans Selye steckt? Wenn der Körper so erschöpft ist, dass ein kleiner Neustart an einer Narbe einfach nicht mehr ausreicht, um das ganze System hochzufahren?
Dann reicht es in der Tat nicht, nur lokal ein Leck zu flicken. Wenn das gesamte Netzwerk kompromittiert ist, braucht es laut Forschern wie Oetmeyer einen systemischen Master Reset. Hier arbeitet man dann mit Prokain-Basen-Infusionen, die über die Blutbahn in den gesamten Körper gelangen.
Wohin genau geht das Prokain dann?
Es geht primär in das Mesenchym. Das Mesenchym ist unser Bindegewebe. Aber stell dir das nicht nur als Füllmaterial vor, es ist die entscheidende Transitstrecke zwischen unseren Blutkapillaren und unseren eigentlichen Organzellen. Jeder Nährstoff, der in eine Zelle will, und jedes Gift, das hinaus muss, muss durch dieses Bindegewebe. Bei chronisch kranken Menschen ist diese Transitstrecke oft völlig verschlackt und übersäuert.
Und die Infusion räumt da auf.
Genau. Die systemische Infusion repolarisiert die Zellmembranen im gesamten Gewebe, dämpft den überreizten Sympathikusnerv zentral und öffnet die blockierte Durchblutung. Es ist wie ein Frühjahrsputz für die zelluläre Grundversorgung.
Also, wenn wir diese ganze komplexe Reise durch das Nervensystem heute mal zusammenfassen, was bedeutet das für dich im Alltag?
Es zeigt meiner Meinung nach überdeutlich. Deine Symptome, egal ob es dieser ständige Schmerz im Knie ist, eine diffuse Erschöpfung, die einfach nicht weggeht, oder chronische Hautprobleme sind, in den seltensten Fällen das eigentliche Problem.
Nein, sind sie nicht.
Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Sie sind die Motorkontrollleuchte. Und die moderne Biothermologie lehrt uns, dass es einfach keinen Sinn macht, ein schwarzes Klebeband über diese Leuchte zu kleben, indem wir nur Symptome betäuben.
Wir müssen wirklich aufhören, abstrakte Krankheitsnamen zu behandeln. Wir müssen anfangen, das autonome Nervensystem als ein großes, intelligentes Ökosystem zu betrachten. Ein Ökosystem, das extrem logisch auf seine Umwelt reagiert und manchmal einfach feststeckt. Der Körper ist kein kaputtes Uhrwerk. Und genau an diesem Punkt gibt es in den Daten noch ein letztes, sehr provokantes Detail, das unsere ganze moderne Erwartungshaltung an Medizin so ein bisschen auf den Kopf stellt. Es geht um die Zeitachse der Heilung.
Ja, das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus Tausenden von Kontrollmessungen. Wenn ein Therapeut ein Störfeld erfolgreich neutralisiert hat und dieses Sekundenphänomen eintritt, ist die eigentliche Arbeit des Körpers ja noch gar nicht vorbei.
Das heißt, es ist nicht sofort alles gut.
Nein. Die Daten zeigen, dass es oft 2 bis 3 Monate dauert, bis das sogenannte zelluläre Gedächtnis, dieses alte, pathologische Muster auf zellulärer Ebene wirklich komplett abbaut. Also den Fehlercode, der vielleicht über Jahre lief, wirklich löscht.
Krass!
Das Bindegewebe und die Nervenbahnen brauchen einfach Zeit, um die neue, gesunde Regulation als dauerhaften Standard zu etablieren.
2 bis 3 Monate, bis die Zellen wirklich verstanden haben, dass der Krieg vorbei ist. Das ist ein gewaltiger Gedanke, den ich dir heute zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte.
Mhm.
Weißt du, wir leben in einer Welt, die auf sofortige Bedürfnisbefriedigung programmiert ist. Wir wollen immer diese eine Pille, die den Kopfschmerz in 20 Minuten löscht. Wir wollen den Quick Fix für alles. Aber wenn deine eigenen Zellen, dein innerstes biologisches Netzwerk, buchstäblich Monate brauchen, um alte Fehlercodes zu überschreiben und sich von einem jahrelangen Fehlermuster zu verabschieden, wie sehr müssen wir dann eigentlich unsere gesamte Definition von Heilung, von Zeit und vor allem von Geduld in der modernen Medizin völlig neu überdenken?
Heilung ist eben kein Schalter, den man einfach umlegt. Es ist ein Prozess des Umlernens. Und die Natur lässt sich dabei nicht hetzen.
Ein perfekter Schlussgedanke. Beobachte deine eigene Kontrollleuchte. Lerne auf das Flüstern deines Körpers zu hören, bevor er anfangen muss zu schreien. Und vor allem, gib ihm die Zeit, die er braucht. Vielen Dank, dass du uns heute auf dieser tiefgehenden Analyse durch das menschliche Nervensystem begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.